Wir schließen heute unsere Serie ab, Herzenssache. Vielleicht erinnert ihr euch noch so, was wir die letzten Sonntage miteinander betrachtet haben. Wir sind eingestiegen mit dem Thema Liebe ist radikal. Wir haben entdeckt, dass es gar nicht möglich ist, Gott zu lieben, ohne unseren Nächsten mit in den Blick zu bekommen. Das ist eine Selbsttäuschung. Man kann nicht sagen, ich liebe dich, Gott, und im Herzen bitter und kalt und hart zu sein. Das geht nicht. Da macht man sich etwas vor. Liebe ist radikal. Wer mit Gott ernst macht, muss auch mit dem Nächsten ernst machen. Man kann nicht in geteilten Welten leben und Liebe ist unteilbar. Das war der erste Sonntag. Liebe ist radikal. Dann war Nicola Vollkommer hier und hat über das Thema gesprochen. Liebe ist barmherzig. Sie hat uns noch einmal einen Blick darauf werfen lassen, in das Vaterherz Gottes anhand dieses Gleichnisses von den beiden Söhnen, und uns gezeigt, wie barmherzig der Vater beiden Söhnen nachgeht und was das dann auch an Veränderung bewirken kann in den Herzen der Menschen. Dann hatten wir das Thema Liebe ist konfliktfähig. Da ging es darum, dass die Liebe nicht einfach alles schleifen, einfach alles laufen lässt. Liebe sagt nicht zu allem Ja und Amen. Liebe ist nicht bequem. Liebe sucht nicht einfach den leichteren Weg, sondern Liebe wagt es auch, unbequeme Dinge anzusprechen. Um der Liebe willen muss man manchmal auch fest sein und das angehen, was die Liebe, was die Gemeinschaft zerstören möchte. Es ist kein Zeichen von Liebe, wenn man einfach wegguckt, wenn man Missstände einfach so gehen lässt und sagen, na ja, wir haben uns doch alle lieb. Nein, nein, man muss manchmal auch ganz konkret einen Konflikt wagen. Vielleicht auch im Leben von anderen Dinge ansprechen, wo wir merken, hier macht sich jemand selbst kaputt oder er macht andere Menschen kaputt, dann ist es unsere Aufgabe hier, um der Liebe, um Gottes Willen auch einzugreifen. Dann hat uns Manuel Neb mit hineingenommen in das Thema Liebe ist, was war das nochmal? Also es ging um Feindesliebe, genauen Titel ist mir gerade entfallen. Friedfertig, genau, es ging darum, dass Gottes Liebe nicht nur die Menschen in Betracht zieht, die uns sowieso wohlgesinnt sind, sondern sogar so weit geht, sich nach Menschen auszustrecken, die uns komplett quer liegen, die unsere Feinde sind. Letzten Sonntag hat Wiebke Schmidt-Holzhüter uns noch einmal in unsere Vision mit hineingenommen unter dem Thema Liebe ist gewinnend. Da geht es darum, wenn wir wirklich von Gottes Liebe angesteckt sind, dann wünschen wir uns auch, dass andere Menschen diesen Gott kennenlernen. Wir sind nicht einfach zufrieden damit, sagen, zum Glück geht's mir gut, zum Glück habe ich eine schöne Gemeinde gefunden, eine freie evangelische Gemeinde, zum Glück habe ich meinen Platz im Himmel reserviert, habe mir schon mal eine Karte gekauft, war nicht so teuer, gibt's auch ganz umsonst, aus Gnaden, zum Glück habe ich einen Platz im Himmel. Naja, aber wie es meinen Mitmenschen geht oder den Menschen in Manila, naja, habe ich eigentlich gar keine Zeit und gar keine Kraft dafür. Nein, Liebe sucht die Menschen, die Gott noch nicht gehören, die noch nichts von ihm gehört haben, die keine Ahnung haben, was für einen unwahrscheinlich barmherzigen, was für einen unwahrscheinlich liebevollen Gott wir haben. Und heute der Abschluss, es ist Pfingsten, Liebe ist geistesgegenwärtig. Und was die Liebe mit dem Geist Gottes zu tun hat, das wollen wir uns anschauen anhand der Apostelgeschichte, an drei Beispielen. Aber zuerst möchte ich mit euch so als Hinführung vier Stufen der Liebe anschauen. Vier Stufen der Liebe. Ich habe da ein bisschen abgeguckt von einem großen Mystiker der Liebe aus dem Mittelalter. Der hat es in einem anderen Kontext verwendet, aber ich habe es adaptiert für unseren Zusammenhang. Bernhard von Clairvaux, 12. Jahrhundert hat er gelebt. Er hat mich inspiriert zu diesen Gedanken. Vier Stufen der Liebe. Die erste Stufe: ich sehe nur mich selbst. Ich sehe nur mich selbst. Ist auch eine Form von Liebe, die halt sehr selbstbezogen ist. Wenn wir mal so ein Kleinkind oder ein Baby anschauen, alle von euch, die Eltern sind, die wissen, wie das ist. Dieses kleine Kind, dieses Baby, wenn es Hunger hat, wenn es die Windeln voll hat, wenn es irgendein Bedürfnis hat, wenn es ihm langweilig ist, was macht das Kind? Es schreit. Und ich habe noch kein Kleinkind, kein Baby gesehen, das sich überlegt und sagt: Moment, meine Mama hat gerade Migräne. Oder mein Papa hat morgen eine Prüfung. Ich sollte jetzt mal meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Das ist diesem Kind völlig egal. Ob du Grippe hast, ob du Fieber hast, ob du schnell noch irgendwie, ob das Essen gerade überkocht auf dem Herd. Völlig egal. Dieses Kind sieht nur sich selbst, kennt nur sich selbst. Meine Bedürfnisse müssen jetzt gestillt und befriedigt werden. Kennen wir alle. Die zweite Stufe, die wir dann so, wenn wir ein bisschen älter werden, ein bisschen reifer werden, die wir dann erreichen können: ich sehe den anderen um meiner selbst willen. Wenn so ein Kind ein bisschen größer wird, merkt es irgendwann: ich bin nicht ganz allein auf der Welt. Da gibt es auch Mama und Papa, da gibt es vielleicht auch Geschwister. Und es ist nicht schlecht, sich mit denen gut zu stellen. Man braucht die ja auch. Man sollte so ein bisschen Rücksicht nehmen auch auf die Bedürfnisse der anderen. Und das lernt man dann auch ein Stück weit. Aber der Fokus ist immer noch ich. Ich brauche die anderen für mich. Ich nehme sie auch wahr, ich habe auch ein bisschen Energie, ein bisschen Interesse übrig für den anderen, aber nur so weit, wie es dann tatsächlich auch für mich dienlich ist. Es kann dir dann also passieren, dass dein 5-Jähriger oder 6-Jähriger sagt: Papa, ich will dir helfen. Ja, komm, hilf mir mal, kannst du mir hier, ich muss was reparieren. Und dann stehst du auf der Leiter und hängst da irgendwo zwischen Himmel und Erde, sagt: gib mir mal bitte den Hammer. Papa, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe jetzt spielen. Ja, also dem Papa helfen, tolle Sache, aber eigentlich nur so lange, wie es mir Spaß macht. Ich helfe dem anderen so lange, wie das mir in meinen Kram passt. Wenn ich keine Lust mehr habe, wenn mein Bedürfnis sagt: so, jetzt ist wieder Abwechslung dran, jetzt brauche ich wieder was anderes. Tschüss Papa, mach dein Zeugs alleine, ich gehe spielen. Nächste Stufe: ich sehe den anderen um seiner selbst willen. Ich sehe jetzt wirklich, der braucht auch was. Der braucht auch Raum und Platz zum Leben. Der hat auch Bedürfnisse. Und wenn ich auf dieser Ebene liebe, dann schaffe ich es auch manchmal wirklich, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und zu fragen: was brauchst du jetzt? Was ist jetzt wichtig für dich? Es geht mir jetzt nicht in erster Linie darum, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. meine Interessen durchzusetzen, sondern was brauchst du? Das ist eine hohe Kunst. Das schaffen wir nicht so oft. Meistens pendel ich da irgendwie so zwischen 1 und 2. Manchmal bin ich bei 3. Aber wenn wir ehrlich sind, wow, das fordert schon ganz schön viel. 3 Stufen der Liebe haben wir jetzt beschrieben. Es gibt noch eine 4. Und die hat was mit dem Glauben, die hat was mit Gott, die hat was mit dem Geist Gottes zu tun. Ich sehe den anderen um Gottes Willen. Ich beginne den anderen zu sehen, wie Gott ihn sieht. Wisst ihr, Birgit Abel hat es vorhin in der Moderation gesagt, Glauben, Christsein, da geht es ja nicht in erster Linie darum, irgendwie so ein bisschen sein Verhalten zu ändern oder ein paar Glaubensüberzeugungen auszutauschen, sondern an Jesus zu glauben, an Gott zu glauben. Das bedeutet, im Herzen verändert zu werden. In Beziehung, in Gemeinschaft zu kommen mit dem liebenden Gott. Christsein ist nicht nur was, was im Kopf stattfindet, wo wir unsere Lebensphilosophie verändern, sondern Christsein bedeutet wirklich, dass der lebendige Gott Wohnung in uns nimmt. Dass wir diesen Gott einladen, Teil unseres Lebens zu sein. Dass der Gott, der seine Liebe am Kreuz offenbart hat, mit seiner ganzen Liebe in uns einzieht und unser Herz verändert. Das bedeutet Christsein. Und wenn wir Jesus Christus einladen in unser Leben, dann passiert genau das. Dann findet da etwas, eine Neuwerdung statt. Da kommt Gott tatsächlich in unser Leben und wohnt mit uns und hat Gemeinschaft mit uns. Und wenn das der Fall ist, dann fangen wir langsam, stückweise an, Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht. Weil wir verbunden sind, weil wir in Gemeinschaft mit diesem Gott leben, der nicht nur unser persönlicher Gott ist, der nicht nur der Gott ist, der unsere Bedürfnisse befriedigen soll, sondern er ist auch der Gott des anderen. Er ist der Gott, der die anderen Menschen liebt und der manchmal besser weiß oder eigentlich immer besser weiß, was wir im tiefsten bedürfen. Und was wir brauchen. Und so kann es passieren, dass Gott uns sensibel macht, aufmerksam macht für einen anderen Menschen. Dass Gott uns anstupst und sagt, hey du, da ist jemand, der braucht dich jetzt. Da ist jemand, den möchte ich lieben durch dich. Dem möchte ich meine Liebe zukommen lassen und du bist das Werkzeug. Du bist der Kanal, durch den diese Liebe fließen soll. Lieber Christoph, lieber wer auch immer, ich brauche dich, um meine Liebe anderen Menschen zukommen zu lassen. Und wie das ganz konkret aussehen kann, das sehen wir vor allem in der Apostelgeschichte und ich habe einfach mal 3 Lektionen so kurz herausgegriffen, wo wir sehen können, wie Gott das so gemacht hat. 3 Beispiele, 3 Lektionen. Die erste Lektion aus dem Flow in die Wüste. Aus dem Flow in die Wüste, wir springen hinein in das 8. Kapitel der Apostelgeschichte, in die Lebenssituation eines Menschen, der heißt Philippus. Und wir lesen einen Vers aus Apostelgeschichte 8. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, mach dich auf den Weg und geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird kaum von jemand benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Was war vorher passiert? In Samaria, einem Teil von dem, was wir heute als Israel bezeichnen, in Samaria war eine Erweckung ausgebrochen. Und das war etwas Außergewöhnliches. Die Samaritaner und die Juden haben seit 500 Jahren in einem Zustand der gegenseitigen Diskriminierung gelebt. Weiß nicht, wie man das nennt, religiöser Rassismus, Apartheid. Ihr seid nicht gut genug. Wir sind die wahren Gläubigen. Ihr habt nicht den echten Glauben. Wir haben den wahren Gott. Ihr habt so ein falsches Heiligtum in Samarien. Wir haben den Tempel in Jerusalem. Religiöser Rassismus, Ausgrenzung, das erleben wir bis heute auf der Welt. Das sind starke, das sind negative, destruktive Kräfte. Da werden ganze Volksgruppen diskriminiert, unterdrückt, verfolgt zum Teil. Und jetzt haben die ersten Christen erlebt, dass in Samarien Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und plötzlich hat die Juden und die Samaritaner etwas verbunden. Die wurden plötzlich eins in Jesus Christus. Diese Trennung, diese Segregation, diese Apartheid, dieser Rassismus wurde überwunden, weil beide gemerkt haben, wir glauben an einen Herrn, an einen Retter, an einen Erlöser, Jesus Christus. Und da ist eine Erweckung ausgebrochen. Da sind Wunder passiert, Heilungen. Da sind Menschen frei geworden von dämonischen Bindungen und Belastungen. Und da hat wirklich das pure geistliche Leben geboomt. Und jetzt passiert das. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, mache dich auf den Weg und geh nach Süden zu der und der Straße. Und da ist nichts los. So heißt es da. Eigentlich heißt es hier, die ist öde. Ödhausen, irgendwo in der Wüste. Nichts los. Nur heiß, nur Sand, Steine und Geröll. Und der Philippus kratzt sich am Kopf und sagt, Gott, weißt du eigentlich, was du da sagst? Hier, ja, ich werde gebraucht. Wisst ihr, der Philippus, der war so der Auslöser dieser Erweckung. Der hat das alles ins Rollen gebracht. Hey, ich werde gebraucht. Ich muss hier predigen. Ich muss hier Kranke heilen. Ich muss hier mit Menschen beten. Ich kann nicht weg. Da kommen so viele Menschen zum Glauben. Und Gott sagt zu ihm, hey, geh in die Wüste. Aus dem Flow in die Wüste. Warum? Warum? Lest euch die Geschichte heute Mittag durch. Da kommt plötzlich, als der Philippus sich da aufmacht und an dieser öden Straße, an dieser Wüstenstraße ist, da hört er Pferdegetrappel. Und da kommt ein einzelner Wagen angefahren. Auf diesem Wagen, da sitzt ein einzelner Mann. Vielleicht hat er noch ein paar Diener bei sich gehabt, das wird nicht gesagt. Der ist schwarz. Er war ein Eunuch. Es war auch eine verachtete Personengruppe. Und er liest in der Bibel und versteht Bahnhof. Er liest es laut und Philippus fragt ihn, verstehst du, was du liest? Und er sagt, nee, nix, keine Ahnung, von wem spricht er hier? Und Philippus steigt auf den Wagen und sie sprechen und sprechen und sprechen. Und dieser Äthiopier, dieser Schatzmeister, dieser Finanzminister kommt zum Glauben an Jesus, lässt sich taufen und nimmt das Evangelium mit nach Äthiopien. Und die äthiopische Kirche ist eine der ältesten Kirchen überhaupt auf der Welt. Da sind die Germanen hier noch im Bärenfell durch die Gegend gehüpft. Da gab es schon christliche Kirche in Äthiopien. Warum? Weil Gott diesen Einzelnen im Blick hat. Diesen Schatzmeister. Und weil Gott sagt, diesen Menschen, der ist jetzt dran und den möchte ich erreichen mit Gottes Liebe, mit meiner Liebe, beschenken mit dem Evangelium. Und Philippus ist gehorsam. Er folgt diesem Impuls Gottes, diesem Impuls des Geistes in seinem Herzen und hört auf Gott und geht dorthin. Und es passiert etwas, das entscheidend war für diesen Mann und auch vielleicht für sein ganzes Land. Die erste Lektion: aus dem Flow in die Wüste. Warum? Weil Gott Menschen liebt und weil Gott Menschen gewinnen und erreichen möchte. Zweite Lektion, die Segnung eines Mörders. Wir gehen ein Kapitel weiter und wir lesen aus Apostelgeschichte 9, in Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias, ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf und geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus von Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Wieder so ein seltsamer Impuls, wieder so ein seltsamer Befehl von Gott zu Hananias. Geh da und da hin. Geh zu Saulus von Tarsus. Und wie bitte? Schon wieder, ja? Hä? Gott, du kennst den doch. Das ist der Großinquisitor von Jerusalem. Das ist doch der, der die Gläubigen abschlachtet. Die Christen. War das nicht der, der auch die Steinigung des Stephanus maßgebend mit angeführt hat? War das nicht der? Lieber Gott, was soll ich bei dem? Ich habe doch Besseres zu tun, als gerade mich dem Löwen vor das Maul zu werfen. Das ist doch nur eine Falle. Und Gott sagt zu ihm, geh dahin. Er ist mein auserwähltes Werkzeug. Und Hananias geht dorthin. Und er segnet diesen Mörder, diesen Verfolger, diesen Großinquisitor. Er legt ihm die Hand auf, segnet ihn. Er wird sehend. Und die meisten von uns wissen, was Gott durch diesen Menschen, Saulus von Tarsus, der später, oder der auch Paulus hieß, einer der führenden Apostel der Urkirche, von dem wir 13 Briefe im Neuen Testament haben. Wir wissen, was Gott durch diesen Paulus verändert hat. Warum? Weil Hananias plötzlich anfängt, diesen Saulus mit den Augen Gottes zu sehen. Ja, du hast recht gehört, Hananias. Ich meine wirklich Saulus von Tarsus. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Geh dahin und segne ihn. Und Hananias sagt, wenn du meinst, dann gehe ich hin. Den anderen lieben um Gottes Willen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass dieser Saulus für Gott wichtig ist, dass der meine segnende Hand braucht. Aber wenn Gott diesen Impuls gibt. Nächste und letzte Lektion, wir könnten so weitermachen in der ganzen Apostelgeschichte, das ist nur ein kleiner Appetizer. Das ist nur so ein bisschen, damit ihr Lust kriegt, mal in der Apostelgeschichte wieder zu lesen, wie oft dort der Geist Gottes Menschen angeschubst hat und ihnen gesagt hat, hey, ich will Menschen Liebe schenken, die du nicht im Blick hast. Der unvorhergesehene Verzehr eines Brechmittels, ihr wisst wahrscheinlich schon, auf was ich hinaus möchte, das ist die Vision des Petrus auf diesem Dach. Ich lese diesen Text noch kurz vor. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief, auf Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete, auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und das geht noch ein drittes Mal so. Und ihr kennt vielleicht auch die Geschichte, lest das. Dann kommen die Leute von Cornelius, ein römischer Hauptmann, ein Heide, und Petrus geht mit in das Haus des Cornelius. Er war vorbereitet durch diese Vision. Wisst ihr, Petrus sieht diese unreinen Tiere und sagt, Gott, das ist ein Brechmittel. Das isst man nicht. Und für Juden waren auch Heiden, römische Soldaten, ein Brechmittel. Wisst ihr, mit denen hat man keine Gemeinschaft. Nie, so hat Petrus gesagt, als er zum Cornelius kam. Er sagt, nie hätte ich dieses Haus betreten, sagt er wörtlich zu den Anwesenden. Nie hätte ich dieses Haus betreten, wenn Gottes Geist mich nicht überredet hätte. Hätte ich nicht gemacht. Und er tut es, weil Gott diesem Cornelius seine Liebe schenken möchte. Und das ist so der Impuls dieses Gottesdienstes an Pfingsten für uns als Gemeinde. Lasst uns unser Herz aufmachen für Gottes Geist. Lasst uns Raum geben in unserem Herzen, dass Gott wirken kann, dass wir den Nächsten nicht nur um seiner selbst willen sehen. Das ist schon hohe Kunst. Das ist schon wirklich reife Liebe, wenn wir den anderen wahrnehmen, wie er wirklich tickt. Wenn wir unser Herz ihm öffnen und sagen, ich will deine Bedürfnisse ernst nehmen. Aber Gottes Geist möchte auch, dass wir Gottes Impulse wahrnehmen. Dass wir Gott fragen, Gott, wie willst du, dass ich diesen Menschen liebe? Was hast du mit diesen Menschen vor? Was sind deine Pläne? Vielleicht sind deine Pläne völlig anders. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass du mit meinem Chef, mit meinem Lehrer, mit meinem Nachbarn, dass du mit dem irgendwas Positives anfangen kannst. Das ist so ein Brechmittel. Wenn ich den schon sehe, kommt mir das Kotzen. Und Gott liebt ihn. Und Gott sagt vielleicht, keine Ahnung, lad ihn mal zum Essen ein. Wirf ihm eine Postkarte in den Briefkasten. Schreib was Liebes drauf. Ruf ihn an. Sag ihm freundlich guten Morgen. Höre auf die Impulse von Gott in deinem Herzen. Vier, das sind nochmal die Lektionen. Wie gesagt, nur als Appetizer, drei Lektionen aus der Apostelgeschichte, wie das funktioniert hat. Jetzt noch vier praktische Hinweise. Bitte Gott ausdauernd darum, deine Liebe zu bestimmten Menschen zu vertiefen. Fange an, um Liebe zu beten. Herr, ich möchte Menschen mit deinen Augen sehen. Ich möchte nicht nur lieben, wie es mir in den Kram passt. Ich möchte nicht nur lieben, wie der andere meint, dass seine Bedürfnisse sind. Ich möchte lieben, wie deine Bedürfnisse sind für meinen Nächsten. Fange an, ausdauernd um Liebe zu beten für die Menschen in deinem Umfeld. Rechne damit, Impulse von Gott zu empfangen. Rechne damit. Gottes Geist ist lebendig. Gott ist da. Gott ist derselbe damals wie heute. Das sind keine Märchen aus vergangener Zeit. Gott möchte heute noch genauso wirken wie damals. Er möchte uns gebrauchen. Rechne damit. Geh diesen Impulsen nach, ohne sie anderen Menschen aufzuzwingen. Das kann ja auch so etwas werden, wo ich Gott instrumentalisiere für meine Zwecke. Gott hat mir gesagt, du sollst mir 100 Euro schenken. Ja. Oder was auch immer, mit was ich dann den anderen Menschen beglücken möchte. Ja, geh diesen Impulsen nach, aber das ist kein Druckmittel. Sei da zurückhaltend. Probier's aus, ohne den anderen da irgendwo reinzuzwängen. Und lass dich von Fehlversuchen nicht entmutigen. Das funktioniert nicht immer. Manchmal habe ich schon Impulse gehabt, bin denen nachgegangen und habe hinterher gedacht, naja, das war jetzt irgendwie nicht so der Knaller. Ist nichts Spektakuläres passiert. Jo mei, ich möchte mein Herz trotzdem offen halten. Ich möchte das nächste Mal wieder sensibel sein. Ich möchte wieder hinhören. Ich möchte brauchbar sein. Instrument sein, Gefäß sein für Gottes Geist, weil Gott die Menschen liebt. Ihr habt am ersten Sonntag dieser Serie diese Karten bekommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch zum Teil daran. Das war die Chance, die Gelegenheit für Menschen, vielleicht für einen Menschen, eine Minute am Tag zu beten während dieser Serie. Ich habe es auch nicht immer gemacht, aber ich habe versucht, dran zu bleiben. Und wisst ihr was, nachher, wenn wir so in der Anbetung waren, dann werde ich wieder auf die Bühne kommen. Und dann würde ich gerne euch die Gelegenheit geben, erzählt uns, ob ihr irgendwas erlebt habt in diese Richtung. Ob sich irgendwas verändert hat. Erzählt uns, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass Gott euch Impulse gegeben hat für einen anderen Menschen. Oder andersrum, vielleicht habt ihr das erlebt, wie ihr Gottes Liebe empfangen habt, weil jemand anderes sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Das wäre sehr spannend, wäre sehr schön, wenn wir so ein kleines bisschen ernten dürften, was wir in diesen letzten 6, 7 Wochen erlebt haben im Gebet, was sich vielleicht verändert hat, als wir angefangen haben, für Menschen zu beten. Hört auf Gott, was er euch aufs Herz legt, und vielleicht seid ihr bereit, eure Erfahrungen zu teilen. Jetzt werden wir erst in den Lobpreis gehen miteinander und dann werde ich nochmal auf die Bühne kommen und euch das Mikrofon hinhalten.